Hallo und herzlich willkommen. Freut euch auf eine neue Folge des Corporate Culture Change Podcasts, präsentiert von Christian Hensler, die Show rund um Unternehmenskultur, Leadership, New Work und HR 4.0.
Herzlich willkommen, liebe Petra Bierwirth, zur heutigen Ausgabe des Corporate Culture Challenge und Change Podcasts. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, Christian. Hallo zusammen.
Hallo. Petra, du bist der erste Gast in meinem Podcast und das hat natürlich auch eine besondere Bewandtnis. Mhm. Wir haben 4 Jahre genau zusammengearbeitet und Die Zeit hat etwas mit uns beiden, glaube ich, auch gemacht. Mhm. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen, auch ein paar Insights dazu geben. Und beginnen lieber mal mit deinem Werdegang. Der fängt nämlich schon ultra spannend an. Mhm. Ich habe es gesehen, als ich die Anmeldung zum Gewerbe für das Hotel abgegeben habe. Da stand dein Geburtsort mit drin und der ist nämlich Hongkong. Und vielleicht startest du dort und holst uns ein bisschen ab über deinen Werdegang, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute
stehst. Das wird ein langer Podcast. Nein, alles gut. Ich versuche mich kurz zu fassen. Korrekt, in Hongkong geboren, hauptsächlich aus dem Grund, weil meine Eltern Mitte der 60er Jahre ausgewandert sind. Mhm. Sie waren zu dem Zeitpunkt beide in der Hotellerie. Mhm. Und mein Vater hatte damals die Chance, dort eine Rolle als Assistant Vice President der Peninsula Group zu übernehmen. Mhm. Und dadurch, dass er von seiner Seefahrt von früher Hongkong und Asien kannte, war das also klar, dass das der Ort oder die Destination sein sollte, wo die beiden zumindest einen großen Teil ihres zukünftigen Lebens verbringen sollten. Und bei der Gelegenheit bin ich dann auch zur Welt gekommen und mein Bruder. Ja. Sicherlich eine spannende Zeit. Ich bin vergleichsweise natürlich auf heute gesehen relativ kurz dort gewesen, nur die ersten 5 Jahre meines Lebens. Kann mich aber trotzdem an ein paar Dinge erinnern und wir sind dann irgendwann aber doch nach Europa bzw. nach Deutschland zurückgekommen, weil meine Mutter, die aus Bayern stammt und da also ein traditionelles oder ihr traditionelles Werteset hat, gesagt hat, das ist doch besser für die Erziehung der Kinder, wenn man nicht unbedingt in einem goldenen Käfig aufwächst. Mhm. Und so sind wir dann Mitte der 80er Jahre zurückgekommen und ich habe eine Zeit lang in München gelebt, Frankfurt gelebt, habe dann meinen Weg natürlich in die Hotellerie gefunden, habe ganz klassisch eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht in Frankfurt hier, mhm. im Steigenberger Frankfurter Hof und habe dann aber auch studiert. Ich habe einmal ein Diplom-Betriebswirt gemacht an der Fachhochschule in München mhm. für Tourismus und habe später nochmal einen Master an der Hotelfachschule in Lausanne absolviert und war zwischendurch so circa 10 Jahre, würde ich sagen, im Ausland, habe in verschiedenen Stationen in der Hotellerie gearbeitet, in London, in Paris, in Ascona am Lago Maggiore und habe mich da einfach auch ein bisschen ausprobiert, also unterschiedliche Hotelkonzepte kennengelernt, unterschiedliche Positionen besetzt und bin dann 2012 zu B&K gekommen, also mittlerweile auch schon 9 Jahre her. Es ist unglaublich, wie die Zeit rennt.
Ja, aber echt. Wie war der Status von B&K, als du in das Unternehmen reingekommen bist? Mhm. Es hatte noch nicht so viele Häuser wie heute im Portfolio und ich glaube, der Geschäftsschwerpunkt war damals auch noch ein anderer.
Korrekt, richtig. Eben, wir sind ja klassischer Hotelbetreiber heute und die Firma gibt es schon seit über 20 Jahren, wurde eben von meinem Vater und von Klaus Kluth Ende der 90er Jahre gegründet. Und war schon mal recht groß, denn sie ist in dem Bereich Sanierungsmanagement groß geworden und hatte, glaube ich, zu Spitzenzeiten ca. 20 Hotels im Portfolio. Und dann, ich glaube, Mitte der 2000er war es soweit, dass man gesagt hat, Mensch, eigene Hotels wäre doch auch eine schöne Sache. Und auch gerade Hotels, wo man selbst sehr stark mitbestimmen kann und viel Wert auf Qualität auch legen kann. Und so hat das Team damals angefangen, ich glaube 2008, sein erstes eigenes Hotel aufzubauen und zu entwickeln, gemeinsam mit Marriott. Mhm. Und seitdem sind wir auf doch stolze 13 Hotels angewachsen in relativ kurzer Zeit, haben unterschiedlichste Konzepte in Deutschland und in Österreich und sind dort clustermäßig verteilt, hauptsächlich auf die Regionen Hamburg, Hannover, Rhein-Main, München und Wien. Mhm. Und als ich zu B&K gekommen bin, da hatten wir, glaube ich, ca. 4 Hotels. Das war so die Zeit, als wir langsam dieses neue Businessmodell aufgebaut haben. Und ja, dann in den letzten Jahren ging es rasant schnell weiter bis zur Pandemie.
Gut, das C-Wort nehmen wir heute nicht in den Mund. Sehr ganz gut. Bewusst, wir sind ja beide positiv nach vorne denkende Menschen. Und nochmal zurück zu deiner Kindheit und Jugend. Mhm. Du hast mir mal erzählt, dass du oft auch in den Hotels dann warst, wo dein Vater verantwortlich war und auch mitgeholfen hast mitunter und dort womöglich auch ein bisschen Blut geleckt hast. Mhm. War das von deinem Papa so gesteuert, dass die Kinder in die Hotellerie gehen und gewollt? Oder wie kam es dann letzten Endes zu dem Entschluss?
Nein, gar nicht. Also da haben meine Eltern, glaube ich, schon immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie uns in keine Richtung schubsen oder pushen. Sie haben uns natürlich die schöne Welt der Hotellerie gezeigt und offenbart, sei es durch fantastische Urlaube, die man gemacht hat, schöne Hotels, die man auch gesehen hat. Ich glaube, ich habe ein sehr großes Empfinden für Ästhetik und kann mich da auch in Hotels immer wieder für begeistern. Und ich habe schon immer diese Atmosphäre in den Hotels geliebt, dieses latenter positiver Stress. Es ist immer was los, es ist Dynamik, es passiert was. Das Hotel ist im Prinzip eine Abbildung der Welt im Kleinen. Mhm. Alles Mögliche, jeder ist zu Gast international. Das ist natürlich dann sicherlich auch durch meinen Background geprägt, dass ich da schon immer eine Affinität auch für hatte. Und das hat mich einfach immer fasziniert. Für mich war das immer klar, dass ich in die Hotellerie gehen würde. Ich hatte, glaube ich, auch wirklich nie einen anderen Berufswunsch. Mhm. Und insofern wäre die Frage, ob ich überhaupt was anderes gekonnt hätte. Nein, das sicherlich. Aber das hat einfach immer gut gepasst. Mhm. Und die Erfahrungen, die ich dann in der Schulzeit mit diversen Praktika sammeln durfte, haben mich einfach auch in der Wahl und die Ausbildung später immer wieder drin bestätigt. Mhm.
Cool. Ohne Namen zu nennen, du hast in unterschiedlichsten Unternehmen gearbeitet und hast dort ja auch sehr unterschiedliche Kulturen kennengelernt, also Unternehmenskulturen, Führungskulturen. Mhm. Was war so, sag ich mal, Best Case und Worst Case, was du für dich mitgenommen hast, wo du sagst, das ist, dort liegt die Latte, dort möchte ich drüber mit meiner eigenen Firma? Und wo hast du gesagt, puh, also so geht's nicht?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie einen Worst Case erlebt. Also da darf ich wirklich dankbar für sein und bin ich auch wirklich glücklich, dass ich da so viel Glück auch hatte. Ich hatte im Prinzip fast ausschließlich tolle Chefs und damit steht und fällt das ja auch. Also immer eher Vorbildfunktionen gesehen und gehabt und auch die Unternehmenskultur, wie ich sie in den Positionen, in den Abteilungen und wahrscheinlich auch auf dem Hierarchielevel, auf dem ich damals war, mitbekommen habe, war wirklich toll. Ich kenne das eher oder ich habe das dann eher kennengelernt im Austausch mit Freunden aus anderen Branchen vor allem auch, wo man dann schon mitbekommen hat, da geht es etwas politischer zu, da gibt es auch eher die Ellbogenmentalität. Ich glaube, das ist uns in der Hotellerie sowieso nicht so gelegen. Jeder, der in die Hotellerie geht, ist grundsätzlich ein sehr offener und freudiger Mensch und ist gerne mit Menschen zusammen, sonst ist man in dieser Branche falsch oder man würde gar nicht erst hingehen. Und insofern geht es da, glaube ich, sowieso etwas menschenzugewandter zu. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem Beispiele gibt, wie man es nicht machen sollte, aber ich habe da eher aus den Erfahrungen und anderer gelernt, als dass ich es selbst erlebt hätte und habe daher immer eher auch danach gestrebt, etwas zu machen, ähnlich wie jemand anders, wie ich es erlebt habe oder vielleicht sogar noch besser, als das totale Gegenteil sein zu wollen.
Cool. Ja. Was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus?
Vieles. Vorbildfunktion ist sicherlich eine große Sache. Sich einen klaren Blick zu haben für die Strategie, für die Zukunft, da wo man als Unternehmen oder als Team gerne hin möchte, und gleichzeitig einen guten Umgang mit dem Team zu haben. Also ein gewisses Grundvertrauen mitzubringen, jemanden erstmal zu vertrauen, dass er etwas Gutes tut, bis man ihn vom Gegenteil überzeugt, und nicht umgekehrt, erstmal misstrauisch zu sein, bis sich jemand bewiesen hat. Auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, einen Teamspirit, ein Teamgefüge. Denn ich glaube, einer meiner ganz großen Werte ist Inspiration und Initiative. Und ich glaube, man muss die Leute abholen, man muss sie inspirieren, man muss sie für etwas begeistern können, damit sie mit einem gemeinsam auf ein Ziel zusteuern. Mhm. Und das sind, glaube ich, nur einige wenige Punkte von denen. Dann hilft, glaube ich, auch wenn auch die Führungskraft ein begeisterter Lerner ist, also gerne sich informiert, gerne neue Dinge lernt, nicht stehen bleibt, eben das Thema Kollaboration oder Zusammenarbeit findet sich sicherlich auch wieder in diesem Thema Team Spirit wieder. Und dann glaube ich, ist es auch hilfreich als Führungskraft, wenn man einem Ziel zusteuert und da auch wirklich die Energie reinlegt. Also hart arbeitend im Sinne von zielstrebig arbeitend. Mhm. Ja.
Mhm. Was die Vorbildfunktion der Führungskraft angeht, mit welchen Techniken arbeitest du oder wie möchtest du auf die Mitarbeiter wirken? Was sollen sie aus den Kontakten mit dir mitnehmen und in welcher Art und Weise bist du da das Vorbild?
Vorbild, ich möchte sicherlich den Optimismus zeigen. Ich möchte wahrgenommen werden als jemand, der mit einem Team gemeinsam Dinge vorantreibt, der nicht allein darauf aus ist, auch den eigenen Ruhm sozusagen dafür zu bekommen, sondern wirklich, dass es Teamleistungen sind, was man erreicht, dass jeder sozusagen ein bisschen den Part of the Glory bekommt. Und dass jeder stolz ist auf das, was er tut. Also ich glaube, ich möchte gerne wahrgenommen werden dafür, dass ich stolz bin auf die Branche, in der ich arbeite, dass ich sie nach wie vor für eine der schönsten Branchen überhaupt halte. Und ein gutes Unternehmen zu sein, wo Menschen gerne arbeiten möchten. Denn es ist uns, also nicht nur mir, sondern auch unserem Führungsteam und damals ja auch du, als wir zusammengearbeitet haben, unglaublich wichtig, dass die Leute wissen, dass wir gerne mit ihnen zusammenarbeiten und wir möchten auch, dass sie gerne mit uns zusammenarbeiten. Und insofern möchten wir gerne irgendwie dieses Unternehmen sein, wo jeder hin möchte und am liebsten keiner mehr weg möchte. Das ist ein hehres Ziel, das klappt nicht immer und auch nicht bei allen, das ist ganz klar. Aber so ein bisschen der Platz in dem Leben zu sein, weil ich glaube, darum geht es ja ganz oft im Leben, dass man seinen Platz sucht und finden möchte. Und zumindest was die Arbeitswelt betrifft, möchten wir ganz gerne dieser Platz sein. Und das ist uns wichtig zu zeigen. Cool. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, dass ich als Führungskraft das tue, wovon ich auch spreche. Dass ich präsent bin. Und zwar nicht nur körperlich präsent, sondern mit allen Sinnen präsent bin und das auch zeige und auch Interesse zeige. Und wenn ich in ein Hotel reinkomme, schaue ich immer auf den Fußboden zum Beispiel. Und wenn da Müll rumliegt, dann weiß ich, dass der Direktor zum Beispiel vermutlich nicht etwas aufhebt, wenn er an einem Papier oder etwas vorbeiläuft. Meine Taschen waren immer voll mit Müll, ja, weil ich alles aufgehoben habe und das haben meine Mitarbeiter dann auch gemacht. Also sie kopieren ja die Führungskraft, bewusst oder auch unbewusst. Also läuft ja sehr vieles im Unbewussten ab. Und das Verhalten, was ich zeige, das zeigen sie auch. Und wenn ich sehr wertschätzend mit ihnen umgehe, ihnen mehr Fragen stelle als Antworten gebe und ein guter Zuhörer auch bin, der mit wahrem Interesse auch präsent ist, dann sind sie das gegenüber Gästen zum Beispiel auch und gegenüber ihren Kollegen.
Fairer Punkt. Und ich finde es so schön, wie du am Anfang gesagt hast, man kann das auch als Technik anwenden. Ich glaube, entweder hat das jemand aus seinem Werdegang oder durch seine Persönlichkeitsstruktur von heraus, lebt das schon. Und bei anderen macht es Sinn, dass man sich das vielleicht auch als Hilfestellung, weil es auch oft viel mit Unsicherheit verbunden ist, wenn man Neuführungskraft wird, es als Technik zu erlernen und dann zu sagen, okay, das sind so 2, 3 Punkte, auf die kann ich achten. Finde ich eine sehr gute, eine sehr gute Guideline.
Ja. Ja, also wir beide, uns eint unter anderem, wir kommen beide aus Unternehmerhaushalten und dein Vater ist, glaube ich, gar nicht so weit von meinem Vater entfernt als Unternehmerpersönlichkeit. Und das hat uns beide sicherlich auch geprägt. Und alleine da haben wir schon sehr viel mitbekommen, was natürlich später eine Auswirkung auf die Führungspersönlichkeit hat.
Und das finde ich extrem spannend allgemein. Eben, was kriegt man mit in seiner persönlichen Erziehung und Entwicklung? So der inoffizielle Lebenslauf, mit dem jeder zur Arbeit erscheint. Ja, es gibt genau. ja den offiziellen ja. und den inoffiziellen Unbewussten, mit dem man kommt und den Dingen, die man aber auch erlernen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig heutzutage auch bei den Führungskräften oder bei denjenigen, die Führungskraft werden, dass man ihnen eben zeigen kann, es gibt ganz viel, das man lernen kann. Und umgekehrt auch die Erwartungshaltung, es gibt ganz viel, was man lernen muss und auch vorher lernen sollte, bevor man in so einer Position ist oder bevor man in dieses Privileg kommt, andere Menschen anzuleiten. Denn du hast völlig recht, ja auch mit deiner vorherigen Frage, die ja wahrscheinlich in die Richtung anzielte, man kann da auch unglaublich viel kaputt machen. Und man kann auch wahrscheinlich als, ich sage jetzt mal, schlechte oder nicht ganz so gute Führungskraft unbewusste Dinge in jemandem auslösen, die diese Person dann unter Umständen jahrelang mit sich mitträgt. Ja. Und umso wichtiger, dass man sich mit dem Thema frühzeitig auseinandersetzt. Und da darf sicherlich sowohl auf Unternehmensebene, aber auch auf Uni-Ebene, auf Schulebene einfach sehr, sehr viel mehr passieren, gerade dieses Thema Beziehung und Kommunikation und auch Führungskraft zu lernen.
Ja, ja, und auch das Thema Reflexion. Die Selbstreflexion, damit startet ja alles. Und wir bekommen oft Eindrücke von außen oder auch ein Feedback von außen. Und dann stehen wir immer vor der Entscheidung, was machen wir jetzt damit? Nehme ich das an, reflektiere ich das oder sage ich, danke. Und denke mir, okay, das hat mehr mit dem Feedbackgeber als mit mir zu tun und sage einfach wertschätzend Danke dazu. Und das fand ich bei Beerwirt und Kluth auch eine Besonderheit, dass wir Mitarbeiter ganz bewusst auch prozedural in die Reflexion geführt haben. Möchtest du dazu ein bisschen mehr erzählen?
Wollte ich auch gerade mit reinspringen, wollte sagen, das ist ja auch ein ganz schönes Projekt, was wir zusammen damals gestalten durften. Genau. Ausgehend war es ja, wenn ich mich richtig erinnere, von einem unserer Offsite-Meetings, wo wir jedes Jahr einmal im Jahr uns treffen, das gesamte Head Office, alle Hoteldirektoren, alle Area Manager und Area Director of Finance. Und ich erinnere mich an ein Training, was wir hatten von Herrn Purps-Pardigol. Genau. Zum Thema Führung und da sind wir mit einer Fragestellung nach Hause gegangen, denn ich erinnere mich, wir hatten damals überlegt, welche 3 Punkte müssten wir als allererstes angreifen, um dieses tolle Unternehmen zu werden, wo jeder gerne arbeiten möchte. Und wir waren einstimmig, glaube ich, damals der Überzeugung, dass es immer bei einem selbst anfängt und man selbst für sich reflektieren muss, und auch darf, möchte ich das und passt das für mich und eben, es fängt immer bei sich selbst an. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe zusammengebildet, wo wir einen Fragebogen entwickelt haben, beziehungsweise eher ein Tool. Und wir haben damals bewusst gesagt, wir möchten nicht noch ein neues Tool erfinden und einsetzen und nicht noch mehr unsere Mitarbeiter überfrachten, sondern alles, was wir dort kreieren, muss etwas ersetzen, was es schon gibt. Und in jedem Unternehmen gibt es ja diese berühmten Feedback-Gespräche, wenn sie positiv formuliert sind. Ansonsten sind es die Jahresbeurteilungsgespräche, die ja schon sehr einseitig auch in der Erwartungshaltung, die sie ausdrücken, sind. Und haben gesagt, okay, wir implementieren bei uns bei B&K etwas, das nennt sich Reflexionsgespräche. Und das ist ein Fragebogen, den wir erarbeitet haben, gemeinsam mit einer externen Coach, die uns ja schon seit vielen Jahren begleitet, die Dr. Eva Brandt, und haben damit den Mitarbeitern eine Möglichkeit gegeben, durch die Beantwortung dieses Fragebogens wirklich stark in die Selbstreflexion zu gehen und auf der anderen Seite denjenigen, die die Reflexionsgespräche geführt haben, sie mehr in eine Position und die Rolle versetzt zuzuhören. Also gar nicht so stark der Feedbackgeber zu sein, sondern eigentlich der Annehmende dessen, was der Mitarbeiter so erlebt und ob er sich gehört fühlt und wie er sich eingebunden fühlt und wie er aber auch selbst dazu beiträgt, weil jeder da eine Verantwortung hat. Das geht both ways. Und das ist wirklich ein schönes Tool, mit dem wir auch heute noch gerne arbeiten.
Ich habe damit wunderbare Erfahrungen gesammelt und oft Aha-Momente gehabt mit Mitarbeitern, die zum ersten Mal ein Reflexionsgespräch im B&K-Style, nenne ich es mal, hatten, die mit der Erwartungshaltung gekommen sind, okay, jetzt bekomme ich Kritik und weil ich alles besser machen muss, aufs Brot geschmiert, und dann sitze ich als Führungskraft in dem Gespräch drin und stelle ein paar Fragen, aber von mir selbst kommt kaum etwas, weil der Mitarbeiter ist im günstigsten Fall schon alles selbst reflektiert hat und seine Entwicklungsfelder auch selbst benennt. Und wie schön ist das denn, wenn die Erkenntnis vom Mitarbeiter schon selbst kommt, dass er sagt, oh, da hakt es. Ne? Oder wenn ich als Führungskraft manchmal auch meine Perspektive noch dazu beitragen darf. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Kollegin, die ganz unzufrieden war mit dem Punkt, ich bringe meine Kreativität ein, weil sie sagt, ich bin nicht kreativ. Und dann habe ich sie gefragt, wie oft sie denn an Meetings teilnimmt, wo es um kreative Prozesse geht. Und da sagte sie, ja, ich werde dazu immer eingeladen und nehme da auch immer teil. Da sage ich, gut. Und welche Rolle übernimmst du denn dort? Na, am Ende bin ich die dann den realistischen Blick darauf wirft und die das Protokoll schreibt, sage ich, ja. Genau, und damit unterstützt du einen kreativen Prozess. Wenn du nicht dabei wärst, dann hätten wir hier eine coole Zeit. Wir hätten die wildesten Ideen, aber dabei wird nichts rumkommen. Und du bist diejenige, die das nachhält und überprüft, dass alles realistisch ist. Und das ist doch wunderbar. Da trägst du einen riesen Anteil zur Kreativität bei. Und da sagst du, ach ja, stimmt. So gesehen bin ich recht zufrieden. Okay, gut.
Und das ist aber auch schön, weil ich glaube, das hast du schon immer gut gemacht. Sicherlich, oder nicht nur allein aufgrund deines Backgroundes, aber auch gemeinsam mit einigen Kollegen bei uns, dass ihr euch Teams zusammengesetzt habt, wo die unterschiedlichsten Persönlichkeitstypen dabei sind und auch die aufeinander zugeschnittenen und passenden Stärken. Und das macht dann eben so eine Gruppe, und gerade das Moxie war ja extrem erfolgreich in der Zeit auch, weil die Gäste es auch gespürt haben. Nicht nur die Mitarbeiter haben Spaß gehabt und haben da gerne gearbeitet, auch die Gäste sind in das Haus gegangen, tun das auch heute noch, das Team ist ja zum Glück noch da, auch, und merken diese besondere Stimmung im Raum. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn so ein Team ganz fein aufeinander abgestimmt ist auch und natürlich auch die Betreuung in der Zeit erfahren darf.
Ja. Vielen Dank für die Blumen.
Sehr gerne.
Cool. Als du in das Unternehmen gekommen bist, vor einigen Jahren, hast du eine Unternehmenskultur vorgefunden, weil eine Kultur ist ja immer da, in jedem Unternehmen.
Korrekt.
Und da gab es sicher Punkte, wo du gesagt hast, das hatte seine Berechtigung und da können wir jetzt aber einen Schritt weiter gehen. Kannst du heute noch genau benennen, was das war und was so deine ersten Ideen waren und wie der Stein ins Rollen gekommen ist, dass B&K heute dort steht, wo es steht? Da hat sich ja schon viel getan. Als ich ins Unternehmen kam 2017, gab es schon ein Unternehmensleitbild zum Beispiel.
Stimmt, ja.
Gleichzeitig weiß ich, das wurde, glaube ich, im Vorjahr erstellt, also 2016 müsste das gewesen sein.
Ja.
Und Welche anderen Maßnahmen hast du noch entwickelt und wie ist so dein Plan damals gewesen von dem Unternehmen?
Also ich glaube, die Unternehmenskultur hat sich gar nicht so stark verändert im Laufe der Jahre, aber wir haben es sichtbarer gemacht. Und wir haben es auch ein bisschen formalisiert sicherlich, denn wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, als ich 2012 ins Unternehmen kam, hatten wir meines Wissens gerade 4 Hotels. Wir waren im Head Office, glaube ich, die Hälfte der Personen, die wir heute sind. Und es gab schon immer wirklich einen sehr, sehr guten Zusammenhalt. Aber dadurch, dass die Gruppe kleiner war, musste man Dinge eben nicht schriftlich niederlegen oder anderweitig formalisieren, denn es war eh klar, man hat sich gesehen, man war in Kontakt, man hat schnell über den Flur hinweggerufen. Aber 2013 war es dann soweit, ich glaube 2013 haben wir dann, nicht plötzlich, aber haben wir auf einen Schlag 6 Pachtverträge unterschrieben für neue Projekte. Und da war klar zu dem Zeitpunkt, dass wenn wir jetzt in das Thema Wachstum gehen, dann müssen wir also auch da nachziehen und mitziehen. Und insofern war dieser Impuls sicherlich auch aus diesem Wachstumsschub heraus. Und gleichzeitig hat das sicherlich auch was mit mir persönlich zu tun, wobei ich eher wahrscheinlich da der Impulsgeber und der Initiator vielleicht war. Mhm. Die Basis war schon immer da. Aber als ich ins Unternehmen gekommen bin, war ich ja auch sehr jung und habe zwar einiges an Erfahrung auch mitgebracht, aber nicht in der Führungserfahrung als Geschäftsführerin. Und insofern musste ich für mich auch erstmal klar dazu werden, was für eine Art Führungskraft möchte ich überhaupt sein, und habe mir damals einen Business Coach genommen oder eine Business Coach und habe das mit ihr gemeinsam bearbeitet. Und aus dem heraus gepaart mit dem Wachstum und auch vielleicht gepaart damit, dass das ganze Thema damals auch ein bisschen Zeitgeist war, da kamen einfach ganz viele gute Dinge auf einmal zusammen, haben wir das Projekt Unternehmensleitbild dann eben angestoßen und haben ebenfalls wieder mit diesem B&K-Kernteam, nenne ich es gerne, uns zusammengesetzt, beziehungsweise es gab sogar noch einen Schritt vorher. Wir haben uns mit der Coach zu dritt, wir drei Geschäftsführer, zusammengesetzt und haben für uns einen halben Tag lang auch die Unterhaltung gehabt, wen möchten wir überhaupt darstellen, wer möchten wir sein, wer sind wir, wo wollen wir hin und wie sehen wir uns selbst. Und eine Sache, die ziemlich schnell für uns klar war, war, dass wenn wir uns in ein Bild fassen würden, wir uns in ein Segelboot, in einem Segelboot darstellen würden, weil das zu uns allen persönlich passt. Wir sind weit gereist, mein Vater war Seefahrer, auch Klaus ist gerne auf dem Wasser. Ich habe zumindest ein Wasserhoroskopzeichen. Also irgendwie hat das ganz gut funktioniert und haben gesagt, wir sind ja dieses in der großen Welt der Hotellerie, und obwohl wir auf der einen Seite mit internationalen Brands als Franchise-Nehmer zusammenarbeiten, gleichzeitig aber auch Service-Apartment-Hotels mit Eigenmarke betreiben, sind wir als Mittelständler so das wendige Segelboot in der Mitte zwischendrin. Und wir sind nicht der große Tanker. Der große Tanker sind für uns die Corporate-Unternehmen, die Strategie auch nicht so schnell umändern oder umreißen können, weil die können nicht einfach mal das Steuer nach links drehen, sondern das dreht sich dann etwas langsamer. Also war dieses Thema Segelboot für uns sehr schnell definiert. Und alles Weitere war uns dann aber wichtig, eben mit diesem Kernteam gemeinsam zu erarbeiten. Das heißt, wir haben nur das Bild des Segelboots vorgegeben, haben abgeprüft, ob sich die anderen damit auch identifizieren können, und haben dann in einem geführten Leitbild-Workshop erarbeitet, was unsere Werte sind, was die zukünftigen Werte des Unternehmens auch sind, die wir darstellen wollen, wo wir sagen, das ist das Fundament von allem, und da möchten wir bei jedem, der zu uns ins Team kommt, darauf achten, dass auch dort diese Werte geteilt werden. Und haben diese Werte und das Bild erarbeitet. Und das Bild ist dann also von dem kleinen Segelboot noch gleich viel größer geworden, denn nicht nur haben wir dann den Tanker dargestellt, der wir nicht sein wollen, sondern wir haben auch dargestellt, dass wir lauter unterschiedliche Segelboote sind, denn wir haben ein buntes Portfolio, wie ich eben gerade gesagt habe. Insofern sind wir lauter Boote, die unter unterschiedlicher Flagge segeln, aber alle in der gleichen Flotte und alle auf das gleiche Ziel zu, das gelobte Land sozusagen. Und die Sterne, wenn man es ein bisschen pathetisch darstellen möchte, die unsere Werte darstellen und die uns den Weg leuchten. Und das war ein ganz spannender Prozess, denn sowohl das Ergebnis war wichtig und spannend, aber auch die Durchführung hat ganz viel mit uns Einzelnen gemacht. Und wenn man bei so einem Prozess dabei sein darf, dann hat man nochmal eine ganz, ganz andere Bindung zu dem, was man da erarbeitet und kann das noch stärker leben, kann noch mehr Vorbild in die Richtung auch sein und kann das auch anders transportieren. Und nachdem wir damit dann fertig waren, haben wir gesagt, okay, jetzt nützt es nichts, wenn wir nur ein großes Leitbild haben und das stülpen wir jetzt über alle drüber, sondern wir wollten, dass so viele wie möglich partizipieren und auch jedes Haus, weil jedes Haus so anders ist, für sich sein eigenes Bild bekommt. Und dann haben wir eben in jedem einzelnen Hotel Leitbild-Workshops durchgeführt, wo jedes Mal dort eine Gruppe von Mitarbeitern, egal ob Abteilungsleiter oder Mitarbeiter ohne Führungskraft, da durfte jeder dabei sein, der sich beteiligen wollte und der da mitgestalten wollte, hat dann ein Leitbild für sein eigenes Haus entwickelt, die Werte von B&K vorgegeben bekommen, das ist klar, weil das ist das, was wir vorgeben, das ist auch die Strategie und das klare Ziel. Aber jedes Haus hat für sich selbst identifiziert, was bedeutet denn dieser Wert für mich als Mitarbeiter hinter der Bar, am Empfang, im Housekeeping, in der Administration und was sind so die Do's und Don'ts. Und darauf hat sich dann jedes Haus selbst festgelegt und das war ein ganz, ganz toller Prozess. Ihr habt ja auch einen ganz spannenden Prozess im Moxi gehabt mit einem tollen Leitbild, was ja dann auch noch viel zitiert wurde, auch in der Öffentlichkeit. Und das hat viel gemacht und so sind wir eben, ist uns dran gelegen, dass jedes Hotel, was neu eröffnet, dann nach so den ersten 3 Monaten, wenn sich die Teams zum ersten Mal ein bisschen mehr gefunden haben, auch ein bisschen Erfahrung miteinander gesammelt haben, dann diesen Leitbild-Workshop zu machen. Und das war wahrscheinlich so der Anstoß oder der Stein oder das, was den Stein ins Rollen gebracht hat, für viele, viele Aktionen, die wir hinterher gemacht haben in puncto Unternehmenskultur. Und auch da haben ganz viele beigetragen, denn wir haben eben so jemanden wie du, der schon eine Coaching-Ausbildung vorher hatte, der ganz viele Ideen beigetragen hat und Dinge umgesetzt hat. Wir haben Mitarbeiter, die bei uns, die mittlerweile auch eine Coaching-Ausbildung gemacht haben oder eben sich in andere Richtungen zum Thema Führung oder auch Unternehmenskultur weitergebildet haben, Persönlichkeitsentwicklung. Und das macht richtig Spaß. Also insofern hoffen wir, dass wir da noch einen langen Weg gehen können.
Cool. Petra, ich kann mich an den Tag, an dem der Leitbild-Workshop im Moxi stattgefunden hat, noch erinnern, als wäre er wie gestern gewesen. Und der Zeitpunkt war gut gewählt, weil wir damals in der Storming-Phase des Teambuildings waren. Und alleine das Verständnis zu erzeugen, dass ein Wert wie Respekt zum Beispiel für jeden etwas anderes ist, hat schon enorm weitergeholfen. Ja. Und das Leitbild in den B&K-Häusern ist ja auch keine Wanddekoration, wie es oft vorkommt mit Leitbildern, sondern wird gelebt. Und da gibt es ja auch Rituale zu. Und ihr habt im Head Office auch ein Ritual für dieses Leitbild für euch gefunden, einen guten Weg. Möchtest du ein bisschen darüber erzählen und ein paar Insights geben?
Ja. Das funktioniert eben für unsere Gruppe wirklich gut. Wir machen das im Head Office alle 2 Wochen, auch jetzt in der Zeit, wo wir uns alle nur online sehen. Und das wird von einer Kollegin von mir geleitet, das Wertetraining. Und wir machen es aktuell so, wir versuchen immer ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen, dass sie aus einer Kiste, da sind lauter Zettel mit unseren Werten drin, zieht sie alle 2 Wochen 2 Werte raus. Und einer aus der Runde erklärt sich dann bereit, beim nächsten Mal zu diesen beiden Werten einzuführen. Und alle anderen haben bis dahin die Aufgabe, Beiträge zu liefern und genau darauf zu achten, wie die beiden Werte in den kommenden 14 Tagen gelebt werden, Beispiele zu suchen, um zu zeigen, wie der Wert besonders positiv gelebt wurde. Und gleichzeitig auch Beispiele zeigen zu dürfen, wenn der Wert nicht so gut gelebt wurde. Und das macht wirklich Spaß, das funktioniert auch wirklich toll. Jetzt muss man auch sagen, moderiert sie das auch wirklich 1A. Und jetzt haben wir es wirklich so, dass dann immer einer einführt und das ist mal zitiert jemand aus einem Buch, mal macht sich jemand selbst Gedanken dazu, was der Wert, jetzt in dem Fall haben wir Empathie oder Professionalität oder Vertrauenswürdigkeit, Innovation, was der Wert für einen selbst bedeutet. Es wurden auch schon Kinderbücher zitiert und mit ganz eingängigen Geschichten und Bildern, die eine sehr, sehr schöne Einführung geben und auch die Beispiele, die mitgegeben werden, gerade wenn es die positiven Beispiele sind. Und wir versuchen sicherlich alle, vielleicht auch automatisch verstärkte, dort hauptsächlich positives Feedback zu geben oder sonst Wünsche zu äußern für Veränderung. Und auch das erzeugt eine ganz, ganz besondere Stimmung, denn nicht nur zeigt das einzelne tolle Beispiele, an denen man sich orientieren kann, sondern es erzeugt einfach einen guten inneren Zustand in jedem von uns. Und wir merken, dass wir auch danach immer noch mal einen Schwung motivierter oder besser gelaunt in den Tag starten. Und das ist für uns eine Sache, die wirklich gut klappt und die sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm.
Mhm. Bei der Entwicklung des Leitbilds wurde auch der Satz geprägt, wir wollen ein anerkannter Player am Markt sein. Und das war ein Stück weit auch so die Mission vielleicht der Reise auf den Schiffen. Und wir sind irgendwann an den Punkt gekommen, auch daran erinnere ich mich gut, dass wir gesagt haben, das reißt leider niemanden vom Hocker, außer Investoren womöglich, aber einen Mitarbeiter gewinnen wir dadurch nicht, dass wir ein anerkannter Player am Markt sein wollen, und haben uns Gedanken zu unserem wahren Warum gemacht. War damals auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet, das Thema lag irgendwie oben auf, und gleichzeitig fanden wir es aber auch spannend, uns damit auseinanderzusetzen und das mal zu reflektieren. Und das war auch ein länger gehender Prozess. Wir hatten das Thema, wenn mich nicht alles täuscht, bei einem Offsite-Meeting aufgeschlagen in Oberpfaffenhofen. Genau, und dann ging das einige Monate weiter mit verschiedenen Stakeholdern, bis tatsächlich das Warum gefunden wurde und alle auch gesagt haben, ja genau, das da ist es. Möchtest du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ich erinnere mich auch noch gut an die, an die Gespräche und Diskussionen, die wir beide im Vorfeld hatten, als es darum geht, brauchen wir ein Warum, brauchen wir ein Warum und so weiter und so fort. Und das war auch ein toller Impuls und ein toller Gedankenanstoß damals. Am Ende des Tages haben wir uns wirklich auf einen Satz alle einigen können, was schön ist, nachdem viele Ideen geflossen sind. Und die Bemühung oder das Bestreben, was wir, glaube ich, alle damals hatten, war, dass wir das, worin wir glauben, dass B&K gut ist und was auch unsere Werte widerspiegelt, in diesem Satz ausdrücken wollten und gleichzeitig die Liebe zur Hotellerie und das Gastgebertum, was wir ja auch täglich in der Hotellerie leben. Und haben dann, wie ich finde, einen sehr schönen Satz gefunden für uns, und zwar haben wir den Satz etabliert, mit Herz und Verstand glückliche Spuren kreieren. Und das Herz und der Verstand sind dabei repräsentativ für einmal die Professionalität und Qualität im Verstand. Professionalität und Qualität ist ja auch einer unserer Grundwerte. Und die Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit finden sich bei uns in Werten wie Empathie, Vertrauenswürdigkeit ganz stark auch wieder. Und die menschliche Nähe, die wir in einem Unternehmen mit unserer Größe, wir haben ca. 500 Mitarbeiter aktuell, auch sehr gut darstellen und abbilden können, weil wir eben nicht das Großunternehmen mit 40.000 Menschen sind, wo man manchmal Gefahr läuft, eher eine Nummer zu sein, als wirklich den persönlichen Kontakt noch zu haben. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut drinnen, dass wir immer wieder versuchen, die persönliche Situation auch mit in Betracht zu ziehen und darauf zu achten. Und die glücklichen Spuren eben deshalb, weil wir als Gastgeber ja immer wieder versuchen, dem Gast einen positiven Moment mitzugeben. Aber auch nicht nur dem Gast, sondern ja auch unseren Kollegen, den Mitarbeitern. Und am Ende haben wir auch alle die Verantwortung, das ein bisschen für uns selbst zu tun. Und da haben wir uns auch bewusst damals für glückliche Spuren entschieden, weil wir gesagt haben, die Vision vom glücklichen Menschen ist etwas sehr Hehres. Das finden wir auch ganz, ganz toll. Aber das ist eine Verantwortung, die wir eigentlich nicht tragen können. Das ist etwas, was wir nicht leisten können. Und es ist irreal, dass man jemanden anderen komplett glücklich machen kann. Aber wir glauben, dass wir bei uns in den Hotels eine glückliche Spur hinterlassen oder kreieren können. Also so einen glücklichen Moment kreieren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dafür tragen wir auch gern die Verantwortung und tragen zu bei.
Ja. Letzten Endes ja auch eine Inspiration geben. Sowohl den Gästen wie auch den Mitarbeitern und auch Partnern. Ich glaube, das war auch immer ein wichtiger Aspekt von allem, was B&K umtreibt, auch an die Partner zu denken. Ihr seid das Unternehmen, was auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten seine Rechnungen ordentlich bezahlt und auch auf der Seite als ehrwürdiger Kaufmann, hätte man früher dazu gesagt, unterwegs seid.
Also das stimmt sicherlich auch. Wir haben schon immer auch ein sehr enges Team an externen Partnern um uns rum, die uns schon seit vielen Jahren begleiten. Und da zeigt sich auch die Stärke in unserem Team und auch in diesem Netzwerk, was wir haben. Und das bringt uns in eine sehr schöne Position, dass egal wie hart die Zeiten sind, und sie sind sicherlich hart im Moment, wir nicht das Gefühl haben, dass wir allein sind, sondern wir haben ganz, ganz viele Menschen um uns herum, die mitdenken und die uns Impulse geben, die Ratschläge geben, die Ideen teilen, die sich aber auch einsetzen, egal in welcher Form. Und das ist unglaublich viel wert. Und das kommt sicherlich davon, so wie wir alle als Team gemeinsam das Thema Beziehungen leben und wie wir mit anderen gemeinsam arbeiten oder sein oder einfach kommunizieren wollen.
Nachdem jetzt der Satz formuliert ist und das Warum auch gelebt wird, also das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Satz, der auf der Webseite steht mit einem schönen Bild dazu, sondern das zieht sich ja durchs Unternehmen durch, wird gelebt und es wurden auch zwei Imagefilme dazu erstellt, die auch darauf einzahlen, das darzustellen. Was ist denn jetzt der nächste Schritt, Petra? Was steht als nächstes an? Was bewegt dich jetzt gerade? Und wo sagst du, wo die Reise jetzt als nächstes hingeht?
Ja, also wir dürfen natürlich eine ganze Menge in der Zukunft jetzt tun. Also auf der einen Seite beobachten wir natürlich ein bisschen mit Sorge, was jetzt gerade in den letzten 12 Monaten passiert ist. Nicht nur aus medizinischer oder gesundheitlicher Sicht, sondern auch, dass wir insgesamt in der Branche sehen, dass das doch einige die Branche wechseln aktuell, weil sie vielleicht auch nicht das Vertrauen haben, dass die Branche so schnell wieder auf die Beine kommt. Obwohl ich das ein bisschen anders sehe. Ich glaube ganz, ganz stark an diesen Nachholeffekt, der kommen wird, sowohl im Tourismusbereich oder im touristischen Bereich als auch im Geschäftsreisebereich. Und so dürfen wir auf der einen Seite noch stärker achten auf die da sind und sicherlich auch ganz stark auf die uns jetzt auch so treu begleitet haben. Also ich glaube, das war jetzt auch in dieser Krisenzeit für uns immer ein Gesetz, dass wir gesagt haben, die jetzt uns die Stange halten und helfen, mit uns durch diese Phase durchzukommen, das sind die, mit denen wir auch die Zukunft gestalten wollen und für die wir auch die Zukunft gestalten wollen. Und insofern ist dieser Fokus sicherlich ein spannender. Wie gehen wir weiter um mit dem Team? Wie entwickeln wir dieses Team weiter, was bisher schon da ist? Und wie gehen wir mit den allgemeinen gesellschaftlichen Strömungen um, aber auch den Einflussfaktoren auf die Hotellerie insgesamt? Denn natürlich wird sich die Hotellerie, auch wenn ich nicht glaube, dass sie sich revolutionieren wird, sie wird sich ändern. Wir müssen Konzepte über die nächste Zeit anpassen. Das heißt, das wird ein großer Fokus auch in der Zukunft sein. Wie sieht unser Wachstum in der Zukunft aus? Wie können wir es überhaupt ermöglichen, Wachstum darzustellen? Denn wir haben ja auch alle unglaublich viel Geld verloren in dieser Phase. Wie sieht die Gesellschaftsform aus? Auf der einen Seite, die zukünftig in die Hotels kommt, aber auch die mit denen wir im Hotel arbeiten. Das habe ich ja vorhin auch kurz erwähnt. Wir haben so, die Hotellerie ist immer ein Querschnitt der Gesellschaft. Ja. Und wie können wir dort den besten gemeinsamen Nenner finden? Wie können wir alle ansprechen und abholen und auch wieder für diese Hotellerie und für diese Branche begeistern und aufzeigen, was es für eine unglaubliche Chance ist, auch in dieser Branche zu arbeiten, was man eben alles bewegen und erreichen kann. Und wie bringen wir jetzt auch diejenigen, die ein ganzes Jahr lang unter Umständen in Kurzarbeit waren, entweder gar nicht gearbeitet haben oder wirklich nur wenige Stunden in der Woche oder im Monat gearbeitet haben, wie bringen wir die jetzt mit dem Reopening der Hotels auch wieder zurück, nicht nur integriert in die Teams, aber einfach auch von der fachlichen Perspektive her, wie kommen die wieder in ihre Arbeitsschritte rein? Denn auf der einen Seite ist es vielleicht ein bisschen wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht ganz, aber am Anfang ist es doch etwas holpriger. Und das ist, glaube ich, schon eine Umstellung für viele, viele, die jetzt wieder zurückkommen und merken, dass sie sich in einige Themen wieder einarbeiten dürfen und es auch wieder für sich neu lernen müssen, auf Deadlines hinzuzuarbeiten. Also nicht nur dieses ganze Kommunikations- und Beziehungsthema, sondern wirklich auch so ein bisschen die knallharten, zarten Daten, Zahlen und Fakten und das wieder aufzubauen und da also sowohl fachlich als auch auf der persönlichen Ebene, als auch auf der Führungsebene weiterzuentwickeln mit den wenigen finanziellen Mitteln, die uns im Moment übrig bleiben. Also insofern Stichwort Kreativität, dürfen wir da extrem kreativ werden. Und es gibt sicherlich einige Themen, die man selbst abbilden kann, auch mit Führungskräften aus dem Team, aber nicht längst nicht alles. Und da ist auch der Input von außen dann auch immer wieder wichtig und auch da die richtigen Partner zu haben, die einen da begleiten. Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend und es gibt genug zu tun.
Ja. Du sagst gerade, dass Konzepte angepasst werden dürfen. Mhm. Geht das in Richtung Automatisierung, Digitalisierung? Wird es bestimmte Services einfach nicht mehr geben? Oder was sind da deine Gedanken?
Unterschiedlichster Art sicherlich. Also auf Produktebene, ja, wird es sicherlich eine Anpassung geben. Vielleicht weniger für Häuser, die wir bereits haben, aber sicherlich für zukünftige Developments. Dann Prozesse, natürlich, du sprichst es an, Digitalisierung, Automatisierung. Ich glaube auch, dass das Leben, das Arbeiten in der Hotellerie zum Teil unglaublich komplex geworden ist, auch sehr, sehr administrativ. Da ist es sicherlich unser Wunsch, dort etwas von der Komplexität rauszunehmen und zu versuchen, das zu automatisieren, damit Menschen sich wieder mehr um Menschen kümmern können. Mhm. Das ist im Streben. Wie schnell das kommen wird, weiß ich nicht. Und in welcher Intensität ist auch immer wieder abhängig von den unterschiedlichen Ressourcen, die einfach verfügbar sind und den Rahmenbedingungen, an denen wir zum Teil auch gebunden sind, sei es durch Franchise-Verträge, Systeme, mit denen wir arbeiten dürfen oder auch müssen und der Flexibilität, die da uns bleibt, sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Finanzierungsseite. Mhm.
Ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist von den großen Partnern, mit denen ihr arbeitet, etwas Konkretes in der Pipeline? Ich habe gehört, es gibt Versuche mit Self-Check-In-Automaten New York,
war das? Ja, korrekt.
Bei Moxie?
Genau, auch schon in Deutschland. Und das ist sicherlich eines der ersten Sachen, die kommen wird, die Self-Check-In-Automaten. Sie sind auch längst überfällig, denn aus anderen Branchen kennen wir sie ja schon seit ewig und drei Tagen. Und das ist auch nichts mehr, das ist vielleicht auch ein Vorteil, ist auch nichts mehr, wo man den Kunden oder den Gast erst noch hinerziehen muss, sondern jeder weiß mittlerweile, wie es funktioniert. Und da war oder ist Corona sicherlich auch ein positiver Katalysator, der das boostet und dass Menschen das auch gar nicht als unfreundlich oder unpersönlich wahrnehmen, sondern dass ein Service ist, den sie auch als solchen erkennen und akzeptieren.
Petra, ich würde gerne mit dir diesen Leitbildprozess nochmal verdeutlichen für die Zuhörer und Zuseher des Podcasts, weil es da ein paar wichtige Regeln, glaube ich, auch gibt. Das heißt, die Unternehmenswerte, die ihr definiert habt, das sind letzten Endes die persönlichen Werte der Geschäftsführer und Inhaber von Birwirth & Kluth. Das heißt, dort wurden sie formuliert und das gehört auch dorthin und das ist auch, sage ich mal, der erste Schritt, um sich dem Thema anzunähern, oder?
Das stimmt, wobei wir eben auch gerade bei den Werten die anderen ja schon mit ins Boot geholt haben in der Formulierung oder in dem Prozess, also sowohl in der Werteauswahl als auch dann in der Erklärungsgestaltung der Sätze, was die dieser Leitsätze. Wert, die Leitsätze eben auch dann bedeutet. Und das, was sich da etabliert hat, ist, glaube ich, das, was die persönliche Wertvorstellung von jedem Einzelnen, der da dabei war bei dem Workshop, auch widerspiegelt. Also da ist kein Wert dabei, wo irgendjemand gesagt hätte, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Und da waren auch alle dabei. Wir haben das sicherlich auch ein bisschen also haben dem Ganzen die Bahnen, die Leitplanken dafür gegeben. In dem Falle waren es aber jetzt nicht nur wir drei, die gesagt haben, das sind jetzt die Werte und die gelten für alle, sondern wir haben da das Kernteam mit einbezogen, weil wir eben so unglaublich eng schon immer sind und eng immer arbeiten. Grundsätzlich bin ich aber völlig bei dir, ist es entweder vom Urkern oder von ganz oben sind das Themen, die vorgegeben werden müssen. Oder es muss zumindest sichergestellt sein, dass diese persönlichen Werte sich da wiederfinden, weil es sonst natürlich insgesamt nicht funktioniert.
Genau. Ja. Und nachdem die Werte definiert waren und auch die Leitsätze definiert waren, wurde dann ja in den Workshops, sowohl im Head Office wie auch in den Hotels, zusammen mit einem Graphic Recorder ein visuelles Leitbild erstellt.
Richtig.
Und das war ein Prozess, der auch von der Dr. Eva Brandt oder ihren Trainerinnen und Trainern geleitet wurde. Und der Graphic Recorder hat aus dem, was er lauschen konnte, von den Mitarbeitern daraus dann ein Bild gezeichnet, was am Ende des Tages auch fertig war und mit dem dann gearbeitet
wurde. Genau, der hat in dem Falle er hat alles aufgenommen, was er gehört hat. Und das Schöne war es, aber er hat sich auch immer wieder gegen versichert, dass das, was er dort zeichnet, das ist, was die Gruppe gemeint hat und dass sich das wirklich so widerspiegelt. Ja. Das heißt, wir haben einzelne Szenen auf diesem Bild auch immer wieder zusammen diskutiert und wirklich sicherzustellen, dass sich alle da abgeholt fühlen und dass es am Ende ein Bild ist, zu dem jeder einen Bezug hat und wo sich jeder wiederfindet und nicht nur das Bild von ein paar Einzelnen.
Jedes Mal, wenn ich Externen, die nicht bei B&K arbeiten, das Leitbild vorgestellt habe, kam häufig die Frage, wow, wie außergewöhnlich und was kostet sowas? Und ich dann gesagt habe, ja, so ein Workshop-Tag mit Graphic Recorder und Coach, sind wir so bei 5.000, 6.000 Euro sicherlich. Dazu die Arbeitszeit der Mitarbeiter, das ist schon ein Invest. Und dann habe ich oft zur Antwort bekommen, das würde mein Unternehmen nie ausgeben. Kannst du die Sorge bitte nehmen, aus Unternehmersicht, dass das eine lohnende Investition ist, ein solches Leitbild zu erstellen, weil es ja so viele positive Effekte am Ende auch mit sich bringt?
Also das wundert mich zu hören, denn natürlich muss jeder für sich selbst schauen, wo er sein Geld hin ausgibt, aber ich glaube, da ist das schon wirklich extrem gut platziert und ich glaube, es wird für so viel anderen Mist Geld ausgegeben. Das ist so ein bisschen für sich, seine Gesundheit, sein Intellekt und sein Lernen sollte man das Geld investieren. Also ich würde sagen, es ist sogar die Basis von allem und dafür sollte man auf jeden Fall das Geld in die Hand nehmen, denn es ist sehr viel mehr als dieser eine Zeitpunkt. Also es trägt sehr, sehr viel länger und ist sehr viel nachhaltiger und natürlich kommt es dann darauf an, was man daraus macht. Und auch wir haben nicht alles nur vorbildlich gemacht, sondern wir hatten auch eine Phase, wo wir gesagt haben, so jetzt, was tun wir jetzt eigentlich so richtig damit? Wir haben es unglaublich gelebt, intensiv die ersten Monate. Dann gab es mal so eine kleine Flaute, um in unserer Leitbildsprache zu bleiben. Und dann gibt es aber immer wieder Impulse, die man auch selbst dann aus dem Team sich holen kann und die man realisieren kann. Das heißt, man kann natürlich auch so einen Prozess auch weiterhin von einem Coach begleiten lassen können. Das ist natürlich immer der Idealfall, weil auch einfach immer wieder dieser Impuls, diese Initiative von außen, die ist viel wert. Ich glaube auch, dass Mitarbeiter sich dann besonders gewertschätzt fühlen und da auch neue Perspektiven mitnehmen, als wenn man immer in der gleichen Gruppe interagiert und sowas diskutiert. Aber man kann auch ganz viel selbst machen. Also danach muss man im Zweifelsfalle gar nicht mehr so viel Geld ausgeben, sondern kann auch ganz viel aus der Energie und aus den Ideen des Teams selbst schöpfen. Deswegen würde ich sagen, dieses Anfangsinvest ist unglaublich wertvoll und unglaublich sinnvoll. Dafür sollte man lieber andere Dinge bleiben lassen. Und es ist, weil es einen weiten Weg lang trägt.
Petra, ich habe in einem Interview, was du letztes Jahr gegeben hast, da wurde eine Cover-Story mit dir gemacht in der Top Hotel, in dem Branchenmagazin der Hotellerie. Da hast du darüber gesprochen, dass du Liebe ins Unternehmen trägst. Also du und auch Klaus Kluth, dein Mitgesellschafter und Geschäftsführer. Und das fand ich sehr beeindruckend, über dieses Thema zu sprechen, weil wir es viel zu selten lesen, meiner Ansicht nach, wie wichtig es ist, als Unternehmer und als Führungskraft Liebe ins Unternehmen reinzutragen. Was bedeutet es denn für dich konkret zu sagen, ich gehe mit Liebe an die Arbeit und trage so diese familiäre Liebe vielleicht auch ins Unternehmen rein?
Ich glaube, da hast du schon das gute Stichwort gebracht. Also wir sind zwei Familien, die dieses Unternehmen führen. Und ich glaube, wir sind zwei Familien, die auch einen unglaublich gutes familiäres Verhältnis innerhalb haben, die sich auch innerhalb ihrer eigenen Familien ganz viel Stärke und Kraft geben und sehr liebevoll miteinander umgehen. Und das wollen wir eben auch mit unseren Teams. Das heißt, Liebe bezeichnet in dem Falle ganz stark die Beziehungen, die wir zueinander haben, die Beziehungen, die wir mit unseren Mitarbeitern und Kollegen haben. Und die dürfen gerne dem familiären Vorbild entsprechen. Natürlich ist es nicht in jedem Fall immer Familie, das ist ganz klar. Wir sind ja auch nicht völlig realitätsfern und naiv. Aber die Werte, die in einer Familie herrschen, und da sind wir wieder bei Verbundenheit, Zugehörigkeit, sicherstellen, dass keiner hinten runterfällt, sondern dass alle mitgenommen werden, dass es allen gut geht. Das ist das, was wir auch gerne in unseren Teams zeigen möchten, denn sie sind uns alle wichtig und das ist uns auch wichtig, dass sie das den anderen eben, die wieder in ihren eigenen Teams arbeiten, auch demonstrieren. Und so achten wir eben darauf, dass diejenigen, die bei uns arbeiten, dass das auch schon alleine mit sich tragen und da ja Wert drauf legen und sowas gerne leben.
Das ist ja letzten Endes auch etwas, was auf die Gäste ausstrahlt.
Absolut.
Die merken das ja.
Absolut.
Und ja, auch externe Partner. Und du weißt es auch, wenn du in ein Hotel reinkommst, hast du ein Gespür. Mhm. Ohne mit jemandem gesprochen zu haben, du spürst, wie ist die Energie im Haus, oder?
Also man merkt sofort, glaube ich, wenn man als Gast in ein Hotel reingeht, ob die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie alles richtig machen grundsätzlich oder mit dem Background arbeiten oder dass sie das Gefühl haben, dass sie alles falsch machen oder ob da gute oder schlechte Stimmung ist. Und das kennen wir aus der normalen Interaktion miteinander. Ne? Man geht in den Raum hinein, man merkt sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann auch hotelunabhängig sein, aber es ist eben auch ähnlich im Hotel. Und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, darauf zu achten, dass alle mit einem guten Gefühl unterwegs sind und gleichzeitig sich nicht nur darauf versteifen, sondern jeder von uns, wir haben fachliche Ziele, wir haben wirtschaftliche Ziele. Wir versuchen grundsätzlich eine Balance zu schaffen zwischen Mitarbeiterzufriedenheit, Gästezufriedenheit und wirtschaftlichem Erfolg. Wir wissen, dass das eine nicht auf dem Rücken des anderen ausgetragen werden kann und nicht darf. Das ist relativ kurzfristig, ist nicht nachhaltig. Und gleichzeitig verlieren wir uns auch nicht in der Kommunikation und in der Beziehung. Wir wissen alle noch am Ende des Tages, warum wir da sind, oder um dich zu zitieren, wir machen das alle nicht nur ehrenamtlich. Und dass es da auf dem Weg auch noch was zu erledigen gibt, aber es soll mit Spaß und Freude getan werden.
Aus dem familiären Kontext kommt sicher auch das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entscheidungen treffen, die langfristigen Bestand haben und lieber ein kurzfristig vielleicht das Ziel weniger gut erreichen, aber auf der langen Strecke den Erfolg haben, weil ihr auch immer im Blick habt, der Pachtvertrag geht 20 Jahre, 25 Jahre und
nicht und ich bin
nur
dann
bis
noch
zum
da.
Wirtschaftsjahr und du bist auch noch da, genau.
Absolut. Ja. Also diese nachhaltige Entscheidungen trifft es, glaube ich, ganz gut, wie du es beschrieben hast. Das ist wichtig für uns, denn wenn man in den Markt guckt, und das ist wieder egal welche Branche, sieht man auch, wie viele Firmen an der Wand zerschellen, weil sie zu schnell gewachsen sind. Und das ist das, was wir nicht möchten. Also wir möchten immer in 5 bis 10 Jahren zurückgucken und den Eindruck haben, wir haben fast alles richtig gemacht. Richtig machen tun wir, ne? 100% gibt es selten, aber wir wollen so viel wie möglich richtig machen. Und das geht eben nur, wenn man auch Wachstum mit Bedacht wählt. Und da gibt es auch den bekannten Satz, manchmal ist das beste Geschäft das, was man nicht gemacht hat, wenn man eben auch mal an einem Projekt oder an einem Geschäft vorbeigeht, weil das Risiko zu groß wäre. Und wir sind in einer Größe oder in einer Größenordnung, wir sind nicht ganz klein, aber wir sind auch nicht ganz groß. Das heißt, wir sind genau in dieser Zwischenposition im Moment, wo wir auch sehr aufpassen dürfen, dass das eben in dem Schritt weitergeht. Und so haben wir uns vor der Krise als Ziel gesetzt gehabt, 2 Hotels pro Jahr unterschreiben oder eröffnen. Das war für uns ein unglaublich guter Rhythmus, weil wir den auch von unserem Head Office aus und von den Teams, die an so einem Projekt mitarbeiten, ganz gut abbilden konnten, sodass man nicht in die Verlegenheit kommt, den Fehler, den man in Projekt 1 gemacht hat, in Projekt 2, 3 und 4 einfach noch mitzuschleppen, weil man sich nie die Zeit genommen hat zu reflektieren, sind wir wieder bei dem Thema, und zu gucken, was muss man unter Umständen anders machen. Und das hat uns, glaube ich, auch in die Situation versetzt, dass wir heute immer noch da sind, also dass wir immer noch am Markt sind, dass wir ja pfleglich mit uns, unseren Ressourcen, auch unseren finanziellen Ressourcen umgegangen sind. Wir haben immer in die Häuser investiert oder eben auch gespart. Und sonst hätten wir es bis heute, hätten wir es soweit überhaupt nicht geschafft. Und das, ja, also das ist auch Erfolg, der einem Recht gibt.
Lebenslanges Lernen ist für dich weniger eine Worthülse, sondern mehr innerer Anspruch und innerer Antrieb. So habe ich dich kennengelernt und das trägst du ja auch ins Unternehmen rein. Das heißt, ich habe es immer so empfunden, du hast immer gefragt, okay, wer macht gerade welche Weiterbildung, was ist dein nächster Schritt? Und das ist ein Thema, was für dich so latent oben aufliegt, dass eine Weiterentwicklung stattfindet, dass es sinnvoll, maßvoll ist. Und gib uns doch ein paar Insights, was hast du als letztes als Weiterbildung gemacht? Was steht als nächstes für dich an? Und welche dieser Themen trägst du auch in die Teams rein? Gibt es da eine Inspiration? Und welche Weiterbildungen auch für deine Führungskräfte besonders Relevanz haben?
Also ich glaube, da sind auch die beiden Schwerpunkte Inspiration und Lernen. Das ist so eine Kombination, die für mich einfach unglaublich gut funktioniert. Ich lerne auch gern. Ich bin auch gern zur Schule gegangen und habe gern studiert. Und das macht mir einfach Spaß. Und ich finde es unglaublich schön, neue Informationen aufzunehmen und mitzubekommen. Und das ist wirklich toll. Also in der Pandemie, würde ich sagen, habe ich vor allem Learning on the Job gemacht. Ich habe zwar in der Tat die Zeit auch genutzt, vereinzelt, und habe online Weiterbildungsprogramme gemacht. Dinge, die mir auf der einen Seite Spaß machen, mit mal mehr oder weniger Ernsthaftigkeit. Also das Letzte, was ich gemacht habe, war ein Face-Reading-Seminar. Und letztes Jahr 2, 3 Kurse zu dem Thema, wo es eben am Ende des Tages auch darum geht, den anderen wie bei Körpersprache oder bei Mimikresonanz noch besser einschätzen zu können, besser kennenzulernen. Das sage ich dir lieber nicht.
Okay, machen wir nachher.
Genau, nein. Und um zu helfen, noch besser kommunizieren zu können und noch mehr vielleicht auf den anderen auch eingehen zu können und das eben positiv zu nehmen. Und das ist was, das hat sehr Spaß gemacht, und das ist eher was, das da. Ich nutze das nicht als alleinige Wahrheit, sondern als ein Baustein. Und das ist, glaube ich, so schön. Je mehr Kurse, Workshops und so weiter man besucht, ja, je mehr ergibt sich auch ein Muster und ein roter Faden, der das Ganze komplett macht. Und sicherlich auch arbeiten wir recht eng zusammen mit der Dr. Gundel Kutscherer aus Österreich. Auch da habe ich 1, 2 Workshops besucht und werde ich sicherlich in der Zukunft auch noch besuchen, die ganz viel über das Thema mit sich und der Umwelt in Resonanz sein zu tun hat, einfach eine unglaubliche Erfahrung hat, ein Institut vor 30 Jahren in Österreich gebildet hat, damals mit den Gründern der NLP in USA, das eben neurolinguistische Programmieren entwickelt hat. Und auch mit ihren 81 Jahren einfach eine unglaublich dynamische Frau ist, auch da wirklich Vorbild, in dem, ja, wie dynamisch sie ist, wie sie selbst lernt, wie sie lehrt und ganz viel Inspiration auch weitergibt zum Thema eben in Beziehung sein mit sich und mit anderen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen Kurs dieses Jahr noch.
Cool. Genau. Welche Weiterbildungen trägst du in die Unternehmen rein? Also ich weiß, dass viele Hoteldirektoren mittlerweile in Richtung Coaching gehen, auch systemisches Coaching und Beratung. Welche Themen kommen da noch?
Das ergibt sich, würde ich sagen, manchmal. Also wir haben einen groben Fahrplan, wo wir hinwollen. Das ist klar, das ist durch das Warum und durch unsere Ziele vorgegeben. Aber auch da ist das Schöne, jeder, der was beiträgt, das wird ausprobiert. Also das Schöne ist, wir haben ein Management-Team, was eben unglaublich vielfältig interessiert ist, auch viele Dinge ausprobiert. Und wenn dann einer berichtet und sagt, er hat etwas gemacht und er könnte sich, er oder sie könnte sich vorstellen, dass es was Tolles ist fürs Unternehmen, dann versuchen wir das im kleinen Managementkreis, mal mit den Hoteldirektoren, mal mit dem Head Office, mal mit beiden zusammen. Und wenn wir merken, dass das gut funktioniert, dann tragen wir das auch in die Hotels weiter. Also wir sind sozusagen unsere eigenen Versuchskaninchen. Und da ist schon ganz viel Tolles bei raus entstanden. Mhm. Es muss immer zum großen Ganzen passen, das ist klar. Aber manchmal kommt es, zieht man das Glück oder die Workshops oder die Weiterbildungsmaßnahmen da auch unbewusst an. Ja.
Cool, Petra. Wen soll ich denn als nächstes in meinen Podcast einladen?
Wen hättest du denn gerne oder was darf der mitbringen oder die?
Am liebsten jemand, der eine Inspiration gibt unter dem Dachthema Corporate Culture und womöglich ein Best Practice einbringen kann oder eine besondere Application entwickelt hat, die solche Prozesse unterstützt oder jemand aus New Work-Umfeld. Ich bin da sehr offen. Vielleicht auch jemand, den du gar nicht persönlich kennst, von dem du viel liest und mitbekommst und sagst, den würde ich selbst gerne mal in einem Podcast hören.
Davon gibt es auch eine ganze Menge, in der Tat, in der Tat. Ich glaube, das realistischste Beispiel, da fällt mir ein guter Freund ein, Sebastian Barinipur, kommt auch hier aus der Region, hat eine eigene Unternehmensberatung, die Witten Group, schon seit vielen, vielen Jahren und berät also sowohl kleine, aber vor allem auch große Unternehmen zum Thema Change und Unternehmenskultur. Insofern ist der sicherlich ein spannender Ansprechpartner, auch deswegen, weil er gerade zusätzlich neue Wege geht und selbst investiert in die Gastronomie.
Oh ja, cool.
Und da auch eben seiner wirklichen Leidenschaft nachgeht und da eben zwei Leidenschaften miteinander verbinden kann. Insofern glaube ich, könnte der ein ganz spannender Partner sein. Und ich glaube, das wäre so, die Wahl.
Okay. Zum Thema realistisch. Ich habe vor ein paar Tagen einen Impuls mitgenommen. Und zwar arbeiten wir als Führungskräfte gerne mit smarten Zielen. Und Bestandteil eines smarten Ziels ist, dass es realistisch ist. Und ich habe den Anstoß mitgenommen, dass dieser realistische Punkt zu überdenken ist, dahin, weil er ja nur die eigene Limitierung abbildet. Also entweder die desjenigen, der das Ziel schreibt, oder der Führungskraft oder des Coaches, der diesen Prozess des Zielschreibens unterstützt. Also einer von beiden, dessen maximaler Horizont ist das. Das heißt aber nicht, dass nicht noch mehr möglich wäre und auch realistisch ist.
Da ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, ist es objektiv, einfach objektiv realistisch. Ja, ne?
Genau.
Aber die Gefahr kann ich mir vorstellen, dass diese Limitierung oder Begrenzung schnell stattfindet.
Ja, genau. Da werde ich jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit Klienten und auch Kunden darauf achten, dass es auch ein Schippchen mehr sein darf, als nur das Realistische.
Sehr spannend, hört sich gut an.
Und meine NLP-Trainerin, die Dr. Susanne Lapp, sagt auch, wenn du dir ein Ziel setzt und das macht dir Angst, dann verdopple das Ziel. Wenn es dir dann immer noch Angst macht, verdopple es nochmal. So lange, bis keine Angst mehr da ist. Und dann geh los. Finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Verfolge ich auch bei einigen meiner Zielen und führt zu tollen Ergebnissen, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, in dieser Smart-Methode ist noch ein bisschen Musik drin.
Oh, spannend. Sollten wir uns nochmal zu austauschen zu dem Thema.
Sehr gerne. Cool. Petra, welches Buch liegt denn aktuell auf deinem Nachttisch und wo du sagst, das empfehle ich sogar? Also manchmal haben wir auch welche auf dem Nachttisch, wo wir sagen, gut, gut, dass es ausgelesen ist.
Schön.
Aber welches liegt da, wo du sagst, das empfehle ich mit ganzem Herzen?
Finde ich ein wirklich gutes Buch im Moment auf dem Nachttisch und das wurde mir auch von einem Freund empfohlen. Hört sich etwas sperrig an, der Titel, ist aber extrem spannend, ist von Andreas Reckwitz, ist der ist Soziologe und heißt Das Ende der Illusionen. Politik, Kultur und Ökonomie im Zeitalter der Spätmodernen. Also, wenn man den Titel hört, dann ist ein kleines bisschen sperrig, aber es ist deswegen wirklich extrem interessant, weil er nochmal aufzeigt, und das finde ich eben sehr, sehr plastisch, die gesellschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er, 90er Jahre. Und was hat sich seitdem verändert? Das Buch kam gerade kurz vor der Pandemie raus. Insofern wird es sehr spannend sein zu sehen, inwiefern die vielleicht auch nochmal einen Einfluss haben wird. Aber er zeigt auch nochmal sehr deutlich, wie ein kultureller Kreis oder sich entwickelt hat, des Besonderen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war ja es wichtig, erstmal einen gewissen Standard für alle zu etablieren. Und heute finden wir uns so in dem Zeitalter des Besonderen wieder, und da erwischt man sich manchmal auch selbst bei. Also es ist nicht nur Schokolade, es muss die Schokolade sein, und es ist auch nicht mehr der Urlaub, es muss wirklich die Destination sein oder sonstiges. Und das ist einfach spannend nochmal zu verfolgen, weil das uns sowohl auf Mitarbeiterebene als auch auf Gästeebene sehr stark beeinflussen wird in den nächsten Jahren. Und wie können wir da schauen, dass wir unsere Konzepte, egal in welcher Form, dem zuschneiden. Und das ist wirklich gut, denn manche Dinge sind einem klar, aber es wird einem nochmal anders verdeutlicht, wenn man es schwarz auf weiß liest. Und das ist echt super spannend. Insofern kann ich das sehr gerne empfehlen.
Es gibt ja einige Zukunftsforscher, die uns die goldenen 20er vorhersagen, so wie es damals nach dem Ersten Weltkrieg war. Die Bilder aus Berlin, das waren so mit die ersten Bewegtbilder auch, sieht man ja auch immer wieder mal. Mein Eindruck war, dass die Gesellschaft sehr auf Spaß fokussiert war und die ernsthafteren Themen eher in den Hintergrund gerückt sind. Wie gehst du denn davon aus, wie die Entwicklung jetzt heute stattfinden wird? Wird es wieder so, dass der Spaß-Fun-Faktor im Vordergrund steht? Oder behalten wir uns auch ein Stück weit dieses Reflektierte und Weiterentwickeln, was wir in den letzten Jahren ja angefangen haben?
Ich hoffe, dass wir uns davon was zu behalten, und ich glaube, auch das wird sicherlich durch die Pandemiezeit untermauert. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir sehr stark Gewohnheitstiere sind. Also dass wir den Spaß und den Konsum jetzt komplett zur Seite legen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, sondern ich glaube, wir werden uns ganz stark wieder und schnell an solche Dinge gewöhnen. Und bei dem Aufholtourismus kann ich mir auch vorstellen, es wird das Partyquartal irgendwann geben. Ich weiß noch nicht, welches Quartal das sein wird. Aber ich glaube, dass auch gerade das ganz extrem nochmal nachgeholt werden wird. Ob das dann nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Und ich hoffe, dass man so ein bisschen was von die Leichtigkeit vielleicht aus dem Spaß- und Konsumverhalten, dass man die sich ein Stück weit behält, weil Leichtigkeit ist sicherlich was in den letzten 12 bis 14 Monaten auch ein bisschen weniger oder in den Hintergrund gerückt ist. Aber dass man sich die Kernelemente und die wirklich wichtigen Themen oder Dinge im Leben, die wir sicherlich gelernt haben in den letzten 12 Monaten, dass man sich die vor allem beibehält. Und das andere eher so, dass die Kirsche auf der Torte ist, aber halt nicht die Torte selbst.
Cool. Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort für unseren heutigen Podcast, liebe Petra. Es war mir eine enorme Freude, mich mit dir auszutauschen, und dass du mir auch die Ehre erweist, der Gast in meinem ersten Podcast zu sein. Das war mir sehr wichtig. Wir haben zwar unsere, sag ich mal, formelle Zusammenarbeit ja beendet zu Ende Februar, sind uns aber nach wie vor verbunden, und absolut, das war auch nie unser Thema. Und insofern ja, ist es für mich eine ganz besondere Freude, und ich bin mir sicher, dass du heute auch viele Impulse mitgeben konntest. Du bist sicher ein großes Vorbild und einer der Leuchttürme in der Branche, und vielen Dank.
Dankeschön, ich habe mich auch total gefreut, fand das ganz spannend, dabei sein zu dürfen und damit beizutragen, und freue mich riesig über das, was du da machst im Moment in jeglicher Hinsicht, und weiß, dass das, habe ich auch immer gesagt, irre erfolgreich wird und schon ist, und insofern Dankeschön dafür.
Vielen Dank, Petra.
Schön, dass du reingehört hast. Dein Feedback, deine Ideen und Wünsche kannst du gerne als Kommentar posten. Auf der Website christianhensler.com findest du alle Details zu dieser Folge zum Nachlesen und Weiterverfolgen.